Herzlich willkommen zur sechsten Folge im Podcast Fenster zum Leben mit Harald von Kompassgewehr. Bevor wir heute zu dem Thema kommen, dominante Menschen, wie gehe ich damit um und wie schütze ich mich, möchte ich noch einen Gedanken einfügen zu einer Frau, die ich sehr schätze, auch wenn sie leider nicht mehr lebt, aber ich habe viel von ihr gelesen. Die meisten von ihr haben wahrscheinlich schon mal von ihr gehört. Es ist Elisabeth Kübler-Ross. Die Frau, die im Thema Sterbeforschung und Umgang mit krebskranken Kindern eine weltweite Koryphäe gewesen ist. Was mich daran an ihrer Biografie interessant gestimmt hat, ist, das war nie ihr Ziel, diesen Weg zu gehen. Sie hat Medizin studiert, genauso wie ihr Mann. Und ihr Mann hat dann irgendwann eine Stelle angefangen. Und wie das so bei Eheleuten ist, dann zieht die Frau mit, lässt das sein, was sie eigentlich machen wollte. Und nach einer gewissen Zeit suchte sie sich an dem neuen Wohnort auch eine Tätigkeit. Und den genauen Umstand weiß ich nicht mehr, aber sie landete dann im Krankenhaus und fing irgendwie, es war wahrscheinlich eine Art Notlösung in dieser Situation, sich um krebskranke Menschen und insbesondere um krebskranke Kinder zu handeln. Und das hat sie derart berührt und gefangen genommen, dass sie in dieser Aufgabe geblieben ist. Das war nicht geplant, wie das im Leben oft so ist. Diese Aufgabe hat sie gefunden, nicht sie hat diese Aufgabe gesucht. Und sie hat Unglaubliches darin geleistet. Und ihre einfühlsame Art, wie sie auch beschreibt, was sie mit Kindern erlebt hat, ja, das rührt einen oft schon zu Tränen. Und ich habe hier eine Aussage von ihr, die möchte ich zu Beginn noch vorlesen. Da sagt sie, erst wenn wir wirklich erkennen, dass uns auf dieser Erde nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung steht und dass wir nicht in Erfahrung bringen können, wann diese Zeit abgelaufen ist, dann erst werden wir beginnen, jeden Tag ganz so zu leben, für den Augenblick, füge ich hinzu, so, als sei es der letzte, den wir haben. Es ist gut, dass du lebst. Das ist deine Chance. Und darum, bleiben Sie immer schön neugierig, sagt Manja aus Glückstadt. Und das ist wichtig und da hat sie recht. Das Thema heute, dominante Menschen, wie gehe ich damit um und vor allem, wie schütze ich mich? Du bist ein Wunder. Jede Sekunde deines Lebens ist ein besonderer und einmaliger Augenblick, der nie wiederkommen wird. Wir haben ja gehört, was Kübler-Ross dazu sagt. Und was lehren wir unsere Kinder, dass man es im Leben zu was bringen muss? Was auch immer das bedeuten mag, dass 2 und 2 4 ergibt, welche Hauptstadt in welchem Land ist und so weiter und so weiter. Wann beginnen wir sie zu lehren, was sie sind, wie wichtig es ist, dass sie da sind, wie ansteckend ihr Lächeln ist, wie gut es tut, in ihrer Nähe zu sein, sie für uns und die Welt ein Geschenk und liebenswert sind. Denn so etwas wie dich gibt es kein zweites Mal. Die Art, wie du denkst, fühlst, dich bewegst, sie ist nur dir zu eigen. Das zu verstehen bedeutet, du bist nicht austauschbar. Und wenn es dich nicht gibt, wird diese Welt etwas Entscheidendes fehlen. Stell dich heute, so wie Gott dich geschaffen hat, vor den großen Spiegel und schenk dir selbst dein eigenes Lächeln und sag mehrfach laut, ich bin ein Wunder. Ich wünsche dir, dass du dich dabei gut fühlst, dass es Freude in dir auslöst, du in den neuen Tag gehst mit deiner Wahrheit. So wie ich bin, bin ich sehr gut. Ich bin liebenswert. Und ich erlaube niemandem, mein Bild zu beschmutzen und zu zerstören. Wenn du dich so erlebst und spürst, mach den Podcast aus. Das folgende Thema berührt dich nicht. Manche Menschen jedoch, die das nicht spüren, tragen seit ihrer Kindheit ein Trugbild mit sich herum. Sie glauben den Lügen, ich bin nicht gut genug, Die anderen sind besser, klüger, schöner, wichtiger und liebenswert. Mich kann niemand mögen, weil ich mag mich ja selber auch nicht. Ich möchte dir Mut machen. Dein persönliches Wunder ist noch da. Versteckt zwar, aber nicht zerstört. Es liegt verdeckt unter den Lügen, die manche Erwachsene über dich ausgesprochen haben, denen du vertraut hast. Ihnen glaubst du leider bis heute noch, dass sie die Wahrheit über dich beschreiben. Möchtest du diesen Lügen, die dich klein gemacht haben, weiterhin Macht über dich und dein Leben geben? Oder könntest du dir vorstellen, es sei mittlerweile an der Zeit, die Wahrheit, wer und was du wirklich bist, herauszufinden? Kürzlich las ich in einem Buch von Gerhard Hüther folgenden Text. Kinder sind kein Spalierobst. Sie dürfen nicht zurechtgestutzt und an Drähten entlanggezogen werden, damit sie möglichst viel Ertrag bringen. Aber genau das tun auch heute noch zu viele Erwachsene mit ihren Kindern. Was ist der Grund? Viele sind selber so behandelt worden. Was denkst du, aber berechtigt sie, so mit ihren Kindern umzugehen? Dabei kennen sie doch selbst die Schmerzen, die ein Kinderherz überfallen, wenn sie zurechtgestutzt werden wie Spalierobst, ihr eigener Gestaltungswille ständig unterdrückt und vernichtet wird, niemand ihnen beschützend zur Seite steht. Liebe gibt es dann nur gegen Leistung und Anpassung. Die Person wird nicht gehört, nicht gesehen und nicht wertgeschätzt. Im juristischen Sprachgebrauch ist eine solche Vorgehensweise Gewalt an der Seele und Freiheitsberaubung oder emotionaler Missbrauch. Sie können mir glauben, Menschen, mit denen ich arbeite, haben ein sehr gutes Gespür, was emotionaler Missbrauch ist, denn sie haben ihn selber erlebt. Diese Menschen haben gelernt, sich anzupassen. Sie funktionieren, erfüllen die Bedürfnisse anderer, darin sind sie Weltmeister, und sie leben nach deren Erwartungen, weil sie haben gelernt, Konflikte zu meiden und sich, in der Computersprache ausgedrückt, systemkompatibel unterzuordnen. Der Preis, den sie dafür zahlen, sie graben ihre eigenen Bedürfnisse. Die Auswirkung, sie haben sich unterwegs selbst verloren. Sie wissen nicht, wie es ist, um seiner selbst willen bedingungslos geliebt zu werden. Die Fremdbestimmung über das gerade geborene Kind beginnt schon sehr früh. Vielleicht kennst du auch den Witz, in dem die Mutter beim Spaziergang mit ihren 3 Monate alten Zwillingen, beides Buben, stolz ihrer Nachbarin erklärt: Links, das ist Georg, der künftige Politiker. Und rechts, das ist Ludwig, der wird mal ein berühmter Arzt. Worte verfügen über große Macht. Dennoch ignorieren wir Menschen diese Erkenntnis erfolgreich seit Tausenden von Jahren. Oder würden sie, wie die Bibel erzählt, ihren Sohn mit dem Namen Adam, das heißt doch Hauch und Vergänglichkeit, ins Leben schicken? Hat ein Kind, in welche Kultur es auch immer hineingeboren wird, das verdient? Genau darum geht es für dich in diesem Podcast. Du hast verdient, leben zu dürfen, und zwar das, was du auf diese Welt mitgebracht hast, damit dein bezaubernder Anteil daran lebendige Wirklichkeit wird. Das benötigt 3 Schwerpunkte, die vorzufinden hilfreich sind, um zu deiner persönlichen Entwicklung in Freiheit ohne Fremdbestimmung zu kommen. Kürzlich las ich da auf eine andere Art und Weise einen hochinteressanten Artikel von einer Mutter in Schweden, der hatte die Überschrift: Wie erziehe ich einen Wikinger? Kann ich nur empfehlen, vielleicht erzähle ich noch mal was davon. Als Kind hast du auf diese 3 Schwerpunkte, die ich eben angeführt habe, als Überschrift keinen Einfluss. Weil wer in der heutigen Zeit hört schon Kindern zu und nimmt sie ernst? Angeblich, so denken und sagen leider immer noch manche Menschen, haben Kinder doch von nichts eine Ahnung, weil sie nicht reflektiert denken können und sie haben ja auch keine Erfahrung. Und das ist gelogen. Denn die 9 Monate Erfahrung im Mutterleib, wo der Entfaltungsprozess des neuen Lebens stattfindet, wird von diesen Erwachsenen Ja, ich muss schon fast sagen, aus Dummheit als bedeutungslos verworfen. Dabei spürt, fühlt und hört dieser kleine Mensch 9 Monate lang alles. Er bringt diese Erfahrungen, all das, was er in diesen 9 Monaten wahrgenommen hat und von dem er auch schon vorgeprägt ist, mit in sein Leben. Heute als erwachsener Mensch ist es dir möglich zu wählen, was gut für dich ist. Du kannst Verbogenes gerade aufrichten, Beschädigtes heilsam angehen und auch dein Herz vor Fremdeinflüssen schützen. Das ist deine tägliche Chance. Dabei ist zu unterscheiden zwischen Bedürfnissen und Wünschen. Bedürfnisse sind existenziell, also zum Überleben, notwendige Gaben. Genauso wichtig wie Vitamine und Mineralstoffe, um nicht an einer Störung zu erkranken. Beispiel: Wenn ich eine Arbeitsstelle finde, die 50 Kilometer vom Wohnort entfernt ist, keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr zur Verfügung stehen, dann ist die Anschaffung eines Autos mein notwendiges Bedürfnis. Das kann mit einem Kleinstwagen erfüllt werden. Wenn ich aber mir stattdessen unbedingt den roten Porsche kaufen muss, der vielleicht für mich schon immer das schönste Auto war oder ist, das ist dann ein Wunsch, aber keine Notwendigkeit. Also Auto ja, aber Porsche muss nicht sein. Zurück zu den angekündigten Schwerpunkten für erwachsene Menschen. Schwerpunkt Nummer 1 sind die Bereiche Umfeld, Personen, soziales Netzwerk. Wenn deine Umgebung dich gegen deine Bedürfnisse formen will, gibt es nur eine Möglichkeit, in die eigene Welt hineinzukommen, und das ist dieses Umfeld zu verlassen, sich ein Umfeld zu schaffen, in dem du deine Einzigartigkeit und deine Würde ohne Fremdbestimmung leben darfst. Beziehungen, die für keinen Weg an Verständnis zeigen, bitte wertschätzend und sauber beenden. Denn das schafft Freiraum für wohltuende Begegnungen. Das wirkt sehr herausfordernd und diese Klärung ist oft nicht einfach, aber sie hält dich am Leben und macht dich lebendiger. Schwerpunkt Nummer 2: Fremdbestimmungen erkennen, auflösen, Ressourcen, dieser neue Ausdruck sagt nichts anderes aus als wie Bedürfnisse, neu entdecken und sie im Alltag leben. Das ist deine Chance. Du entscheidest, was für dich gut, sinnvoll und erfüllend ist. Deine verborgene Schatzkiste mit den Ressourcen kannst du freilegen. Darin entdeckst du, was dir Freude macht, was dich begeistert, dir gut tut und sich lebendig anfühlt. Schwerpunkt Nummer 3: Unterstützung auf dem Weg zum Ziel. Um die ersten beiden Schwerpunkte umzusetzen, brauchst du mindestens einen zuverlässigen Menschen, dem du absolut vertrauen kannst, der dein Wohl im Auge hat, dich unterstützt, für dich da ist. Auch oder gerade dann, wenn du Fehler machst, Dinge schiefgehen, du beginnst an dir selber zu zweifeln. Dieser Freund oder Freundin erteilt dir keine guten Ratschläge, sagt dir nicht, was du tun sollst, sondern stellt dir Fragen, hört dir aufmerksam zu, ist da, wenn du ihn brauchst, er glaubt an dich oder sie glaubt an dich und sagt dir das auch, mischt sich aber nicht wie eine Besserwisserin oder ein Besserwisser in deine Absichten ein, weil er hat Vertrauen, dass du deinen Weg selber findest. Und dieses Vertrauen vermittelt er dir oder sie dir. Diese Person sieht in dir deine Fähigkeiten, Begabungen, Talente und kreativen Anlagen und versteht dich. Und wenn du eine schlechte Phase hast, kann sie dir vielleicht deine Lebensmelodie vorsingen, wenn du selbst sie im Augenblick vergessen hast. So ermutigt dich diese Person zu werden und zu bleiben, der du sein möchtest und auch kannst. Dieser Punkt ist für dich existenziell wichtig. Es gibt diese Menschen, auch heute noch, in diesen etwas oft unwirren und unverständlichen und schwierigen Zeiten. Lass dich niemals entmutigen, nach ihnen Ausschau zu halten. Hierzu ein Beispiel. Frau Philips, Peters Lehrerin, sagt im 4. Schuljahr zu Peter: Peter, du taugst so gar nichts, du bist eine taube Nuss, aus dir wird nie etwas. Und tatsächlich, Peter war bis zum 26. Lebensjahr Analphabet. Ein Freund von ihm blieb lange Zeit nachts mit ihm auf und las ihm immer wieder aus dem Buch vor, Denke und werde reich. Nach einigen Jahren gehörte Peter schon ein ganzer Straßenzug in der Stadt. Er veröffentlichte daraufhin sein Buch mit dem Titel Frau Philips, Sie hatten Unrecht. Peter und sein Freund erkannten in ihrem Herzen das, was Henry Ford ausgesprochen hat. Hindernisse sind jene furchterregenden Dinge, die du siehst, sobald du deinen Blick von deinem Ziel abwendest. Das möchte ich wiederholen. Hindernisse sind jene furchterregenden Dinge, die du siehst, sobald du deinen Blick von deinem Ziel abwendest. Hier ein Fall der Auswirkungen von Dominanz im Leben aus meiner Praxis. Nennen wir ihn Ludwig, Name geändert, sitzt vor mir und schildert sein Problem. Ich arbeite gern, bin gewissenhaft in meiner Arbeit als Verwaltungskraft einer großen Behörde. Meine Belastbarkeit ist aufgrund einer Autoimmunerkrankung begrenzt. Meine Frau Weber ist darüber von Anfang an informiert und sagte, es wäre kein Problem. Wenn ich mein Pensum auch nicht überschreite, das ich zu leisten beauftragt und auch angenommen habe, und parallel einen Ausgleich zu meiner Arbeit pflege, mich gesund ernähre und genügend schlafe, geht es mir gut. In unserer Behörde gibt es aktuell Erkältungswellen bedingt, wie schon so oft, wieder einmal große Ausfälle bei den Mitarbeitern. Letzten Montag am frühen Nachmittag kommt Frau Weber, seine Abteilungsleiterin, ohne anzuklopfen in sein Büro. Sie stürmt quasi hinein, baut sich vor seinem Schreibtisch auf. Ludwig ist völlig überrumpelt, fühlt sich von ihrem Blick hypnotisiert, wie das berühmte Kaninchen vor der Schlange. Frau Weber bleibt stehen und schaut von oben auf Ludwig herab und sagt ohne Einleitung, Sie wissen, was hier seit Tagen los ist, um den Betrieb, für den ich verantwortlich bin, halbwegs aufrecht zu erhalten, erwarte ich, dass ab Montag alle Mitarbeiter pro Woche 10 Stunden mehr Arbeit leisten. Sonst bricht hier alles zusammen. Ich setze voraus, dass ich mich auch auf Sie verlassen kann. Sprach's und verlässt, ohne eine Antwort abzuwarten, das Büro. Zurück bleibt Ludwig wie eingefroren, fassungslos. Ihm wird schlecht. Er geht zur Toilette, fühlt sich ausgelaugt, meldet sich ab und geht nach Hause, wo er alleine in einer kleinen Wohnung mit seinem Papagei wohnt. Zu Hause angekommen, sitzt er den ganzen Abend wie betäubt auf dem Sofa, kann sich zu nichts aufraffen. In seinen inneren Selbstgesprächen klagt er sich selbst an und sagt, warum kann ich in solchen Situationen nicht für mich einstehen? Ich bin bestimmt zu dumm, mich zu wehren. Denn und sie weiß genau, dass meine gesundheitliche Situation das nicht hergibt. Warum macht sie das dann? Und ich weiß auch, nach längstens einer Woche mit 10 Überstunden werde ich krank. Mit der Folge, ich werde auch ausfahren. Was soll ich nur tun? Er klingt rat- und hilflos, sitzt da wie ein Häufchen Elend, schaut mich an, als warte er darauf, dass ich ihm die Lösung präsentiere. Ich frage, ist Frau Weber immer so dominant und bestimmend? Wie haben Sie sich gefühlt, als Frau Weber vor Ihrem Schreibtisch steht, so im wahrsten Sinne des Wortes von oben herab Ihre Anweisung verkündigt, sie Ihnen keine Möglichkeit gegeben hat, Ihre Ansicht und Meinung dazu überhaupt auch nur auszusprechen? Kennen Sie dieses Verhalten aus früheren Situationen oder aus anderen Situationen Ihres Lebens? Ludwig darauf, ich war wie gefangen, total blockiert, ich hätte mich nicht bewegen können. Ich fragte, was wäre denn geschehen, wenn Sie Nein gesagt hätten? Ludwig, das kommt auf die Situation und die Tagesverfassung von Frau Weber an. Manchmal brüllt sie einfach rum oder macht verletzende, abwertende Bemerkungen. Es fällt ihr überhaupt nicht schwer, einzelne Mitarbeiter vor anderen bloßzustellen und sie dann noch der Lächerlichkeit preiszugeben. Hauptsache, niemand stellt sich ihren Absichten in den Weg. Sie ist der Boss und sie hat immer recht. Jetzt, wo Sie mich fragen, fällt mir ein, woher ich das kenne. Mein Vater war genauso. Immer wenn er sich durchsetzen wollte, wurde er laut, machte sich groß, duldete keinen Widerspruch. Wer es dennoch wagte, wurde bestraft. Das machte er noch, als ich endlich mit 18 zu Hause ausgezogen bin. Nach längerem Schweigen frage ich, was meinen Sie, soll es für den Rest Ihres Lebens so weitergehen? Müssen Sie sich immer gefallen lassen, dass Menschen, die sich machtvoll aufblasen, sich das Recht rausnehmen dürfen, andere Menschen klein zu machen? Ludwig sagt, was kann ich denn gegen diese Menschen machen? Ich bin nicht so stark. Andere Männer hätten vielleicht... Ich frage ihn, wissen Sie, dass bei den Römern der Ausdruck Sklave, Werkzeug, also ein Ding bedeutet? Mit einem Ding kann ich nach meinem Willen verfügen, wie ich will. Ich kann es pflegen, vernichten, wegwerfen, zerstören. Es gehört mir ja. Haben Sie oder überhaupt ein Mensch es verdient, wie ein Ding behandelt zu werden? Er schweigt eine Zeit lang, sagt dann, nein, richtig ist das nicht, aber was soll ich tun? Ich kann mich doch nicht über Nacht in einen selbstbewussten Helden verwandeln. Meine eingeschränkte gesundheitliche Belastbarkeit und damit auch meine Arbeitsfähigkeit wird sich ja auch nicht einfach in Luft auflösen. Das sind Fakten. Er schaut mich ratlos an. Und ich gebe ihm recht. Zaubern geht nicht. Über Nacht das eigene Verhalten zu ändern, ist eine Illusion, weil hinter dem Verhalten Ihre Haltung zu sich selbst steht. Damit auch das Bild, das Sie von sich selbst im Herzen tragen. Was ich damit sagen will, auch mit Ihrer gesundheitlichen Einschränkung sind Sie in der Lage, und das haben Sie auch selber beschrieben, ein vollständig erfüllendes Leben zu führen. Das hängt nie davon ab, was Sie leisten können, wenn Sie gut für sich sorgen. Sie sind ein Mensch mit eigenen Bedürfnissen und Kompetenzen. Es hilft Ihnen nicht, sich selbst als Mängelexemplar herabzuwürdigen. Denn das sind Sie nicht. Schlimmer wird es noch, wenn Sie beginnen, sich zu vergleichen. Auch das ist nicht hilfreich. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wenn Sie sich entscheiden, für die Veränderungen kämpfen zu wollen, und ihr eigenes Bild von sich so zu zeichnen, dass sie sich darin erkennen und spüren können und sich dabei gut fühlen, damit das verzerrte Bild, das andere von ihnen haben, aus ihrem Herzen und ihren Gedanken gelöscht werden kann. Können Sie sich das vorstellen? Denken Sie bitte in Ruhe nach. Fragen Sie nicht Ihren Kopf, sondern fragen Sie Ihr Herz. Sie haben alle Zeit, die Sie brauchen. Denn es geht um Ihr einziges Leben. Sie sind gefragt. Ludwig sagt, okay, ich melde mich in 2 Tagen und sehr nachdenklich verlässt er den Raum. Anruf von ihm nach 2 Tagen, Termin 2 Tage später. Er fragt, womit beginnen wir? Ich erkläre ihm, die Veränderung seines Selbstbildes wird ein Prozess der Zeit benötigen. Heute aber beginnen wir mit einfachen Übungen zum konkreten Fall mit Frau Weber oder ähnlichen Personen. Frau Weber dient hier nur als Beispiel. Das Ziel ist, ihre Selbstwirksamkeit zu spüren, damit sie erfahren, Frau Weber ist nicht stärker wie sie. Wenn sie aktiv werden, Einfluss auf die Art und Weise der Begegnung nehmen, erkennen sie die Wirkung. Ich möchte, dass sie verstehen. Dominante Menschen wie Frau Weber oder ihren Vater treffen sie überall. Ihnen auszuweichen ist nicht ihr Ziel, denn es sind in Wahrheit bedürftige Menschen. Bedürftig insofern, auch wenn Sie sich das nicht vorstellen können, Sie brauchen andere Menschen, die Sie klein machen können, damit Sie sich groß fühlen können. Und deshalb haben Sie es nicht nötig, sich zu verstecken. Kommen wir zur Praxis. Meine Frage, haben Sie zwischenzeitlich mit Frau Weber gesprochen? Beantwortet er mit Nein. Sie ist zwecks Weiterbildung erst Ende nächster Woche zurück. Das heißt, wir haben genau 1 Woche Zeit, um etwas zu üben und zu ändern. Mein Vorschlag, Frau Weber am Montag eine Mail zu schreiben, dass Sie gerne nach Ihrer Rückkehr mit ihr über Ihre Anordnung sprechen würden, um das, was Ihnen aus ärztlicher Sicht möglich ist, darzulegen, stimmt ihr zu. Und das hat eben auch 1 Woche Zeit, weil Frau Weber ihre Mails immer erst nach ihrer Rückkehr liest. Also, wenn Frau Weber wieder zu Ihnen ins Büro kommt, ist Ihre erste Handlung. Sie stehen auf. Sie bleiben niemals sitzen, damit Sie auf Augenhöhe mit ihr sind und sie eben nicht von oben herab zu Ihnen sprechen kann. Okay? Ludwig nickt. Wichtig ist, wenn es möglich ist, beginnen Sie als erstes zu sprechen. Zum Beispiel, guten Tag, Frau Weber, haben Sie meine Mail gelesen? Das bedeutet, Sie sind aktiv in der Begegnung, nicht abwartend und passiv. Das bitte ab heute Abend zu Hause vor einem Spiegel üben. Dabei feststehen mit erhobenem Kopf, Blick geradeaus, die Schultern keinesfalls hängen lassen, sondern normal hoch, ohne sie bis an die Ohren hochzuziehen, also ganz normale entspannte Körperhaltung und auch ganz normal atmen. Keinesfalls die Luft anhalten, denn wenn Sie Ihre Luft anhalten, wird Ihr Gehirn mit Sauerstoff nicht so versorgt, wie es möglich ist. Und Sie brauchen ein funktionierendes Gehirn in einer anstrengenden Begegnung und damit auch viel Sauerstoff. Deshalb eben auch klar und deutlich die eben besprochenen Einleitungsworte üben. Ist Ihnen das vorstellbar? Wieder nickt er. Üben Sie auch, was Sie ihr sagen wollen. Zum Beispiel, wie Sie wissen, kann ich aus gesundheitlichen Gründen das geforderte Überstundenmaß nicht leisten, biete Ihnen jedoch an, an 4 Tagen eine Stunde mehr zu arbeiten. Das ist mein mir maximal möglicher Beitrag, ohne dass ich selbst auch noch ausfalle. Mehr schaffe ich nicht. Damit verweigern Sie nicht Ihre Mitarbeit zur Lösung Ihres Problems, sondern Sie kommen ihr entgegen und bieten ihr an, was realistisch möglich ist. Bitte dabei bleiben, was Sie ihr angeboten haben und gesagt haben. Lassen Sie sich auf keinen Fall in eine Diskussion verwickeln. Wenn Frau Weber hartnäckig ist, und das sind solche Menschen oft, und nicht aufgibt, sagen Sie einfach, sorry, aber ich muss jetzt zur Toilette und verlassen das Büro. Das kann sie Ihnen nicht verbieten. Im WC nehmen Sie so viel Zeit, bis dass Sie sich wieder ruhig fühlen. Das alles in den nächsten Tagen bitte so oft üben, bis es Ihnen in Fleisch und Blut übergeht. Ist das für Sie vorstellbar? Er stimmt zu. Damit er es wirklich verstanden hat, üben wir das jetzt gemeinsam, 2-mal. Ich spiele Frau Weber, es macht ihm sogar Spaß. Danach testen wir noch ein paar Körper- und Atemübungen. So gewappnet, mit gutem Gefühl, kann er gehen. Damit ist der erste Schritt zur Selbstbehauptung durch Selbstwahrnehmung und sich selbst fühlen können, getan. Beim nächsten Termin frage ich ihn, ob er eine Ahnung hat, warum Frau Weber und ähnlich gestrickte Menschen so auftreten. Er, keine Ahnung. Meine Erklärung, wer herrisch und laut auftritt wie eine Kaiserin, muss sich so aufblasen, um groß und bedrohlich zu erscheinen. Damit zelebriert sie ihre scheinbare Macht, steigert dies, indem sie Angst und Druck erzeugt, in der Hoffnung, das jeweilige Gegenüber so einzuschüchtern, dass diese sich von alleine klein machen, die Schultern hängen lassen, den Atem anhalten, so unter Stress geraten, dass eine starke, wirksame Antwort zur Verteidigung nicht nur in ihrem Gehirn stecken bleibt, sondern auch in ihrer Körpersprache sichtbar ist. Dabei benutzen diese Menschen verschiedene in der Bedrohung abgestufte Muster. Und genau hier liegt Ihre Chance. Ludwig schaut mich unsicher an. Diese Menschen, so meine Worte, die spielen mit Ihnen. Erst wenn Sie sich entscheiden, nicht mehr mitzuspielen und auszusteigen, machen Sie die Muster von Frau Weber und ähnlichen Typen unwirksam. Sie ziehen, bildlich gesprochen, den Stecker raus. Da ist kein Strom mehr da. Ludwig fragt nach kurzer Überlegung. Dann funktioniert es nicht mehr. Nein, sage ich, so ist es. Hier hilft und wirkt nur die Musterunterbrechung und das geht so. Heute Abend setzen Sie sich bitte in Ruhe hin, zu Hause, überlegen, welche verschiedenen Muster Sie bei Frau Weber bereits kennengelernt haben. Das kann sein, laut auftreten, kein Widerspruch zulassen, anschreien, Leute verächtlich von oben bis unten anzusehen, sie mit Worten oder Blicken abzuwerten, sie vor anderen lächerlich machen, sie zu beschämen und so weiter. Kurz, alles, was dazu dient, damit Ihr Gegenüber klein und Sie sich selber groß machen kann. Schreiben Sie sich 7 Stück dieser Muster auf, die Sie bei ihr beobachtet haben. Versehen jedes einzelne davon mit einer Zahl von 1 bis 7. Die Muster mit den dazugehörenden Zahlen, sind ja nicht viele, es sind nur 7, lernen Sie so lange auswendig, bis Sie sie in Ihrem Langzeitgedächtnis gespeichert haben, sodass sie jederzeit abrufbar sind. Soweit verstanden, frage ich. Ludwig nickt. Bei der nächsten Konfrontation mit Frau Weber Bleiben Sie bitte immer aufrecht stehen, Körperhaltung wie geübt. Schauen ihr fest in die Augen und halten aus. Und anstelle von Frau Weber in Ihrem inneren Bild von Frau Weber setzen Sie in Gedanken eine lustige Comicfigur. Ab da brauchen Sie nur noch zu warten, bis Ihr ganzes Gift versprüht hat. Dabei lächeln Sie sie an und nach einer Pause sagen Sie: Richtig geraten, ich wusste es, heute war Nummer 4 dran. Drehen sich um und gehen. Wenn Frau Weber fragt, was soll das sein mit Nummer 4, sagen Sie: Nun, Frau Weber, ich kenne Sie doch schon lang genug und Ihre Muster, andere einzuschüchtern auch. Ich habe sie mir gemerkt und nummeriert. Versuche jetzt schon vorher, wenn wir uns begegnen, zu erraten, welches jetzt zum Einsatz kommt. Und ich stelle dabei mit Erfreuten fest, dass meine Trefferquote wird immer besser. Wenn Sie das jetzt noch mit einem freundlichen Gesicht schaffen, dann haben Sie es geschafft. Frau Weber wird es aus der Fassung bringen. Frau Weber fühlt sich durchschaut, denn ihre Muster sind erkannt und sie sind aus dem Spiel ausgestiegen. Damit wirken die Muster von Frau Weber und ähnlichen Typen nicht mehr. Verstehen Sie, wie simpel Ihr Spiel ist? Glauben Sie immer noch, dass Sie solchen Menschen hilflos und handlungsunfähig ausgeliefert sind? Er wirkt freudig überrascht, fängt an zu lächeln. Die Vorstellung seiner Möglichkeiten scheint sich in ihm abzubilden. Das, sagt Ludwig, wird er auf jeden Fall nutzen und auch üben. Zum Schluss, liebe Hörerinnen, ein wichtiger Hinweis. Beobachten und üben ist notwendig, damit es wirkt. Das ist, als wenn Sie Ersthelfer an einem Unfallort werden wollen. Wenn Sie das nicht lange genug üben, dann kann die Situation, wenn Sie im Ernstfall da stehen, Sie überfordern. Aber wenn es geübt ist, landet es in Ihrem Ressourcengedächtnis. Das heißt, der Teil, den Sie zum Denken gebrauchen. Und damit ist es dann letzten Endes auch wirksam. Und Sie können als Ersthelfer helfen. In diesem Fall ist derjenige, der den Unfall hat, derjenige, der Sie selber sind. Und Sie haben aber gelernt, was Sie brauchen, damit es dem Unfallopfer wieder gut geht. Denn es geht darum, zuerst sich selbst als bedeutsam, ernst und wichtig anzunehmen. Das Selbstbild von Ludwig zu verändern, das wiederum war ein eigenes Thema, ein längerer, aber lohnender Prozess. Vielleicht hören wir uns in der 7. Folge mit dem Thema Nein sagen ohne Schuldgefühle wieder. Bis dahin, mach dich nicht klein. Du hast Potenzial. Nutze es. Es geht um dein Leben. Herzliche Grüße von Harald.